Der Weg stieg jetzt wieder leicht an. Öds Beine schmerzten, aber er konnte nicht sagen, ob vor Anstrengung oder weil er einfach keine Luft bekam. Der Gesang wurde zu einem monotonen Rauschen monströser Laute, ein unglaublich viehischer Versuch, Musik in etwas Beständiges zu verwandeln, das zugleich beruhigend wirkte, solange man nicht wusste, was es ist. »Wir sind da«, verkündete der Bischof, während er mehrere massive Riegel von einem großen Gitter zurückschob. Das Metall plärrte. Hinter dem rostigen Eingangstor zeichnete sich ein schimmerndes Portal ab. Sie traten ein. Der Raum war größer, als Öd erwartet hatte, falls er überhaupt etwas erwartet hatte. Die Decke verlor sich in der Dunkelheit. An den Wänden brannten mehrere dicke Klosterkerzen, aber ihr Licht reichte nicht weit. Etwa ein Dutzend Gestalten saßen in grauen Kutten auf einer langen Holzbank. Die Kapuzen waren weit nach vorne gezogen, von ihren Unterkiefern troff der Speichel, während sie mechanisch auf- und zuschnappten und verunglimpfende Silben regelrecht ausspien. Der Gesang kam also nicht von den Perfekti, wenn man die distanzierte Kakophonie so bezeichnen wollte. Er begleitete nur ihr Stöhnen und Spucken, hielt sich fern und mischte sich unter die fremden Beschwörungen, um sie auf absonderliche Weise zu stabilisieren. Der Schreiber Mathieu, mit dem Öd schon zusammen am Consolamentum, dem Ritualbuch, gearbeitet hatte, saß bei den heiligen Männern. Er war kaum wiederzuerkennen. Seine Augen waren gerötet, dass es zunächst aussah, als würden sie bluten. Sein Gesicht, eingefallen und gezeichnet von der Anspannung und womöglich auch dem Unglauben gegenüber dem, was er die ganze Zeit aufzuzeichnen hatte. »Hier seht ihr unsere Toten«, flüsterte der Bischof, aber nicht ohne erkennbaren Stolz. »Unsere Bluttoten, um es genau zu nehmen. Sie sprechen von Sinnen und verlangen nie nach einer Pause. Die Schreiber wechseln sich ab. Mathieu ist seit 2 Tagen hier. Bald wird er zusammenbrechen. Dann kommt der Nächste. Das dort ist, war Jean de Toulouse. Hört ihm zu.« Öd konzentrierte sich auf die murmelnde Gestalt. Zunächst klang es wie Latein, dann wie Griechisch, dann wie etwas, das sich wie Arabisch anhörte. Und dann, mitten in einem Satz, wechselte die Stimme in etwas völlig anderes. Gutturale Laute, die sterbenden Kreaturen entsprachen, Laute, die Öd beinahe panisch aufschreien ließen. Er musste sich eingestehen, dass er nur einen Teil der Wahrheit erfasst hatte. Für ihn war bisher alles, was die Perfekti taten, dem Tengrismus der Mongolen verwandt gewesen. Sie selbst würden sich freilich nicht so bezeichnet haben. Aber das hier, er hatte über die Trance der Turkvölker bereits in Aal gelesen, über die Besessenheit der Körper und den Animismus. Gesehen aber hatte er noch nichts Vergleichbares. »Sie diktieren«, sagte Gilabert leise. »Seit sie das Blut getrunken haben, diktieren sie ohne Unterlass, und es fällt unseren Schreibern schwer, dem ständigen Fluss zu folgen. Könntet ihr es denn?« »Ich könnte es garantiert nicht. Wenn das der Versuch ist, die Brücke zu schlagen, verstehe ich es nicht.« Gilabert nickte langsam. »Nichts ist so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir dachten in unserer grenzenlosen Dummheit, die Perfekti würden hinübergleiten und mit Informationen zurückkehren. Aber stattdessen sind sie zu etwas anderem geworden. Die Brücke sind sie selbst. Sie verbinden diese Welt mit den Zwischenräumen. Nicht mehr für uns, muss ich gestehen, aber für die, die kommen werden. Für die Scholare des Unbekannten wird das Buch, das hier entsteht, die Brücke sein. Natürlich fehlerhaft und unvollständig. Niemand kann die Schöpfung und ihre unfassbare Präsenz nachahmen oder gar beschreiben. Wie ihr seht, handelt es sich um einen unablässigen Fluss, einen Sermon, der nicht mehr unterbrochen werden kann, bis die Entkräftung einem nach dem anderen vernichtet. Die Zeit der Belagerung ist äußerst ungünstig. Öd fühlte, wie sein Verstand sich gegen diese Information wehrte. Und ihr dachtet, ihr könntet den ganzen Montségur mit Hilfe dieser Schale in Sicherheit bringen, obwohl ihr gar nicht wusstet, wohin die Reise geht? Zeit ist keine gerade, Öd. Nicht in den Zwischenräumen, wo die Perfekti sich jetzt befinden. Sie sehen die Zukunft und die Vergangenheit zugleich. Wir wollten nie unsere körperlichen Hüllen retten, was ihr anzunehmen scheint. Es hat einen Grund, warum nicht ihr hier sitzt und schreibt, was festgehalten werden muss. Wir haben die Brücke gefunden und geöffnet. Durch den falschen Gral. Das Wissen zu erhalten aber obliegt euch Schreibern. Dieses Buch wird niemals beendet werden. Das kann es nicht. Es widerspräche seiner Natur, der Natur des Wissens selbst. oder zumindest einer Vorstellung davon. Gott spricht nicht und er schreibt auch nicht. Ihr hingegen schon. Öd trat näher zu Mathieu. Er wollte ihn begrüßen, aber es schien, als erkenne der ihn weitaus weniger als Öd ihn. Der Schreiber bemerkte ihn nicht einmal. Seine Augen waren auf das Pergament fixiert. Aber Öd sah jetzt, dass seine Hand nicht immer dieselben Zeichen geschrieben hatte. Was Öd sah, hatte weniger mit Buchstaben zu tun als mit sinnlosem Gekrakel, eingebettet in hastig hingeworfene, verzerrte Skizzen von Dingen, die keinen Sinn ergaben und oftmals nur wie verwischte Kleckse aussahen. Öd verstand das nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, wie das animalische Gekrächze zu solchen Zeichen führen sollte. Der Bischof beobachtete ihn neugierig. Öd wollte eine Frage stellen, aber das Oberhaupt der Katharer kam ihm mit einer Erklärung zuvor. »Das Buch der unaussprechlichen Kulte. Eine Landkarte, die sich mit jedem Blick verändert. Eine Warnung, die aber auch als Einladung gelesen werden kann.« Er sah Öds zweifelnden Blick. »Wenn man es denn lesen kann«, fuhr Schillerbert fort. »Formlose Masse oder zusammenhanglose Ereignisse stehen der Ordnung, wie ihr sie kennt, diametral gegenüber. Unsere Priester sind in den Zwischenräumen, in den Spalten zwischen den Welten, von denen es unerreichbar viele gibt. Und sie versuchen, uns zu erzählen, was sie sehen. Aber die menschliche Sprache reicht nicht aus, also sprechen sie in allen Sprachen gleichzeitig. Und selbst das reicht nicht aus. Warum zeigt ihr mir das alles? War Wissen nicht ein garantiertes Todesurteil? Er kannte die Antwort auf eine Menge Fragen, aber sie alle waren nur Tand. Ihr werdet den Gral außer Gefahr bringen, und zu ihm gehören diese Männer. Bevor Öd protestieren konnte, fuhr Schillerbert vor, ihr habt eure Einwilligung bereits gegeben. Die Schale verschwinden zu lassen, das ja. Es erschien mir gefährlich, aber machbar. Doch ich sehe nicht, wie ich mit einem Haufen zahnloser Leichen, die endlos Sermon von sich geben, den Berg verlassen könnte. Und wo sollte ich sie überhaupt hinbringen? Ihr werdet nicht alle benötigen. Andere ließen sich dann an einem anderen Ort unterbringen. Natürlich müssten sie das Consolamentum empfangen haben, das ihr als Cardin nicht weitergeben könnt. Ihr müsst also unbedingt einen Perfekti oder eine Perfektä finden, die bereit ist, das Wissen weiterzutragen. Was würde geschehen, wenn ich selbst von dem Blut tränke? Ein ärgerlicher Schatten umrankte Schillerberts Augen. Nichts würde geschehen. Vielleicht würdet ihr sterben. Aber wie es aussieht, füllt sich die Schale nicht regelmäßig. Sie steht nicht jedem zur Verfügung, auch wenn das in vielen Ideengeschichten anders dargestellt wird. Ich habe Berichte in den Händen gehalten, in denen vermerkt war, dass der Gral ein Quell unendlicher Nahrung sei. Wäre er das, würden wir diese Burg nicht verlassen müssen, um ins Feuer zu gehen. Wir würden hier ausharren können bis ans Ende aller Tage. Der Schatten erschien aus dem Nichts. Öd erkannte ihn wieder. Er hatte ihn auf den Zinnen gesehen und auch von den Sichtungen gehört, die andere ihm beschrieben hatten. Eine Verdichtung der Dunkelheit, die plötzlich in eine Form hineinwuchs, mehr oder weniger menschlich. Aber die Proportionen stimmten nicht. Die Arme waren zu lang, die Finger zu viele. Der Kopf hatte keine erkennbaren Gesichtszüge, bestand nur aus einer glatten Oberfläche und glänzte wie das Schwarze in beeindruckten Augen. Und doch spürte Öd, dass hinter dieser Leere etwas Unermessliches lauerte. Eine Intelligenz alt wie die Sterne selbst, ein Psychopompos, der die Seelen in das Reich des Todes begleitete, denn es gab verwirrend viele Wege. Jeder von ihnen lockte mit Vergnügungen und Wohltaten, mit Licht- und Sonnentänzen, aber sie führten alle ins Verderben, in ein namenloses Grauen, schlimmer als der Tod. Öd erkannte, dass Schillerbert den Schatten ebenfalls schon gesehen haben musste, denn es zeigte sich keinerlei Verwunderung auf seinem Gesicht. Kälte grub sich in Öds Fleisch wie Krallen, der Gesang setzte wieder ein und mischte sich mit den murmelnden Gestalten, die wie sprechende Röhren auf ihrer Bank saßen. Der Schreiber schien seine Umgebung ebenso wenig wahrzunehmen wie sie. Unablässig bewegte sich seine Feder auf und ab, und Gott allein mochte wissen, was er tatsächlich notierte, welche Worte er aus dem Chaos der Sprachen herausfilterte. Schillerbert hob die Schale hoch. Das Gefäß war aus einem dunklen Metall, das nicht wie Eisen oder Bronze aussah. Öd hatte es schon oft gesehen, aber jetzt im Licht der Kerzen und im Schatten dieser Kreatur sah es anders aus, organischer, als wäre es irgendwo gewachsen und nicht von einem Meister geschmiedet. Die Oberfläche pulsierte. Der Schatten streckte seine Auswürfe aus, was immer sie waren. Gilabert reckte ihnen die Schale entgegen. Das Gefäß verdüsterte sich augenblicklich, wurde noch schwärzer, verschmolz mit dem Schatten selbst. Für einen Moment sah Öd etwas in der Schale aufblitzen. Sterne, unendliche Leere, Dimensionen, die sich ineinander falteten wie ein Origami des Wahnsinns.
»Der falsche Gral«, sagte Gilabert leise. »Die Kirche sucht ein Gefäß, das Christus Blut enthielt. Das werden sie nie finden, weil es nie existierte. Dieses Gefäß enthält nicht das Blut eines einzigen Gottes. Die Phönizier nannten die dunkle Flüssigkeit das Blut Dagons, weil Dagon der Name war, den sie kannten. Aber in Wahrheit enthält es etwas viel Älteres, nämlich die Essenz der äußeren Götter. Destilliert, konzentriert, ein einziger Tropfen verwandelt einen Mann in etwas anderes.«
Öd dachte daran, wie viele Schüsseln es da draußen geben musste, denen man besondere Kräfte zuschrieb. Er hatte stets gut daran getan, an alle Legenden zu glauben, auch wenn sie sich widersprachen. Ihn interessierte dennoch, was es mit dem Gral auf sich hatte. Es war das am wenigsten zu begreifende Ding in der Welt, ebenfalls gefangen in einem unbekannten Zustand zwischen Imagination und wirklicher Existenz. Gilabert deutete auf die murmelnden Perfekti. »Sie sind der Gral, Öd. Scheinbar leben Sie, aber Sie gehören nicht mehr zu dieser Welt. Sie sind die Brücke. Sie sind das Portal. Durch Sie kann man die andere Seite berühren, ohne vollständig hinüberzugehen. Sie sind Übersetzer, Dolmetscher zwischen den Welten, zwischen dem kriechenden Chaos und der Menschheit.« Das Murmeln der Perfekti verstummte plötzlich. Der Schreiber hörte zunächst einen Moment lang nicht auf zu schreiben. Seine Hand bewegte sich weiter, mechanisch. Dann bemerkte er die Stille und seine Feder blieb in der Luft hängen. Die Stille rauschte heran und füllte unbekannte Räume. Und in dieser Stille hörte Öd andere Dinge. Ein Rauschen wie von fernen Wellen, ein Klopfen wie von einem gigantischen Herzen. Und darunter, kaum hörbar, ein Flüstern. Millionen von Stimmen, die alle unterschiedliche Worte murmelten. Ein Babel der Ewigkeit. »Was geschieht hier?«
»Er nimmt sie mit. Natürlich nicht ihre nutzlosen Körper, aber den Teil von ihnen, der diktiert. Den Teil, der etwas Außergewöhnliches gesehen hat.
Der Schatten näherte sich den Perfekti. Er hob eine Hand, oder was auch immer es war. Synchron reckten die Perfekti ihre Köpfe und ihre Kapuzen fielen zurück. Öd wünschte, er hätte ihre Gesichter nicht gesehen. Sie waren nicht mehr menschlich. Die Haut schimmerte grau und grünlich. An vielen Stellen blätterten bereits Schuppen ab. Die Augen waren vollständig schwarz. Es gab keine Iris, keine Pupille, nur endlose Schwärze, in der sich Sterne spiegelten, die nicht in diesem Himmel standen. In ihren Mündern sah man keine Zähne, wenn sie sich öffneten. Waren das Kiemen? Öd wandte den Blick ab, aber das Bild brannte sich in seinen Geist. »Sie verwandeln sich«, flüsterte Gilabert. »Je länger sie in diesem Zustand bleiben, desto mehr werden sie zu dem, was sie in ihren Visionen sehen. Sie werden zu Dienern.
Aber sie sind glücklich. So glücklich, wie ein Mensch nur sein kann. Sie haben die Wahrheit gesehen. Die schreckliche, wunderbare Wahrheit hinter dem Schleier.
Warum glaubt ihr, können sie nicht zurück?
Wollen sie zurück? Seht sie euch an, Öd. Sie haben gesehen, was wir nie sehen werden. Die wahre Natur der Realität. Dass diese Welt nur eine dünne Schicht ist, dass darunter etwas Größeres, Schrecklicheres, Wundervolleres liegt. Würdet ihr zurückkehren wollen, wenn ihr das gesehen hättet?
Öd spürte plötzlich, wie sein Bewusstsein sich verschob. Es war, als würde er aus seinem Körper gehoben, dann wieder hineingedrückt, aber nicht mehr vollständig. Alles war leicht versetzt. Seine Hände sahen aus wie seine Hände, aber sie fühlten sich fremd an.
»Was geschieht mit mir?«
»Der Übergang. Ihr werdet verwandelt. Nicht so stark wie die Perfekti, aber genug, damit ihr den Weg finden könnt. Genug, damit die Nacht euch als einen der ihren erkennt. Genug, damit ihr überleben könnt. Jahrhunderte, wenn nötig. Und ich fürchte, es ist nötig.« Die Welt um Öd verschwamm. Die Kerzen wurden zu Lichtschlieren. Die Wände blähten sich auf wie Segel. Der Boden wellte sich wie Wasser. Und durch alles hindurch hörte er das Singen. Jetzt erkannte er die Melodie. Es war das Lied, das die Sterne singen, das Lied, das bereits alt war, als die Erde noch in ihrer Wiege lag. Er sah Bilder, die er noch nicht aus seinen zahlreichen Träumen kannte.
Das hier war klarer, schärfer, schmerzhafter. Er sah Wüsten unter fremden Sonnen, er sah Tempel, in denen schreckliche Rituale vollzogen wurden, er sah den schwarzen Pharao auf einem Thron aus Knochen sitzen, er sah ihn in seiner Kirche warten. »Führt sie«, hörte er Schillaberts Stimme von sehr weit weg, »nehmt 5 von ihnen, wählt weise.« Öd trat zu den Perfekti. Sie saßen wieder ruhig da, ihre Köpfe gesenkt, ihre Hände auf den Knien. Er musste sich zwingen, sie anzusehen. Ihre verwandelten Gesichter waren schwer zu ertragen, aber er musste. Er wählte Jean de Toulouse, den ersten, der getrunken hatte. Er war am weitesten verwandelt. Seine Haut war fast vollständig von Schuppen überzogen. Bernard de Lamotte, den Gelehrten, dessen Augen noch einen Rest von Menschlichkeit zeigten. Stephanus, einen jungen Mann, kaum 20 Jahre alt, dessen Transformation gerade erst begonnen hatte. Arnaud de Brescia, ein ehemaliger Priester, der jetzt in Zungen sprach, die älter waren als das Latein. Und schließlich eine Frau, Esclamont de Foix, eine Perfekta, die von Adel war. Sie war die Einzige, die ihn ansah, als er sie auswählte. In ihren schwarzen Augen sah er etwas aufblitzen. Anerkennung? Dankbarkeit? Oder etwas ganz anderes? Wie soll ich sie aus der Burg bringen? Die Belagerung ist noch nicht vollständig. Es gibt noch Lücken. Und die Nacht ist euer Freund. Ihr werdet mit Pech eingerieben, ihr und die Perfekti. Ihr werdet zu lebenden Schatten werden. Niemand wird euch sehen können. Sie gingen nicht denselben Weg zurück, den sie gekommen waren. Gilabert führte sie durch einen anderen Tunnel, der steiler und enger war. Die Perfekti folgten schweigend. Sie bewegten sich mechanisch, wie Automaten, aber sie stolperten nicht. Es war, als würden sie von einer unsichtbaren Hand geführt, und es war klar, dass sie Dinge sehen konnten, von denen Öd nichts erfuhr. »Dieser Weg führt zu einem anderen Ausgang«, erklärte Gilabert. »Auf der Nordseite, wo das Gelände am steilsten ist. Die Belagerer haben dort keine Wachen postiert. Sie halten es für unpassierbar.« »Ist es das etwa nicht?« »Für normale Menschen, ja.« »Aber ihr seid nicht mehr normal, und die Perfekti sind es erst recht nicht. Sie können an Wänden klettern, die senkrecht aufragen. Sie können Dinge tun, für die der menschliche Körper nicht geschaffen ist.« Sie stiegen höher. Die Luft wurde frischer, aber auch dünner. Öds Lungen brannten. Aber er musste weitergehen. Er hatte keine Wahl mehr. Der Schatten hatte ihn markiert. Schließlich erreichten sie eine Kammer. Dort warteten bereits Pierre Roger und 5 seiner Männer. Sie trugen große Tonkrüge, gefüllt mit Pech. Ihr Geruch war beißend.
»Ihr müsst euch einreiben«, sagte Pierre ohne einen Gruß. Seine Stimme war rau, seine Augen tot. Dieser Mann hatte zu viel gesehen und mehr noch getan. »Von Kopf bis Fuß. Das Pech ist noch warm, aber nicht heiß genug, um zu brennen. Wenn es abkühlt, wird es hart. Ihr werdet zu lebenden Statuen. Oder, wenn ihr so wollt, zu Schatten.«
Pierre blickte zu den Perfekti. Seine Miene verzog sich zu etwas, das Abscheu oder Ehrfurcht sein konnte.
»Was sind das für Wesen?«
»Die Zukunft«, sagte Gilabert leise. »Oder die Vergangenheit. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht beides.« Pierre Rocher schüttelte den Kopf. Er deutete auf die Krüge.
»Fangt an. Wir haben nicht viel Zeit. Das Heer wird bei Tagesanbruch den ersten Sturm versuchen. Ich muss zurück zu meinen Männern.«
Öd zog seine Kleidung aus. Die Perfekti taten ohne zu zögern dasselbe. Ihre Körper waren blass und nahezu durchscheinend. Unter der Haut konnte Öd grünlich-schwarze Adern sehen, und bei Jean, den am weitesten Verwandelten, sah er jetzt deutlich Kiemen, die sich öffneten und schlossen, selbst hier in der trockenen Luft. Das Pech war zähflüssig und klebrig. Es roch nach Wald und nach etwas Chemischem. Pierre Rochers Männer begannen, Öd einzureiben, Arme, Beine, Torso. Sie arbeiteten schnell. Als sie zu seinem Gesicht kamen, zögerte Öd. »Auch das Gesicht«, sagte Gilabert. »Alles. Lasst nur Augen, Nase und Mund frei. Aber auch dort müsst ihr eine dünne Schicht erdulden. Ihr müsst unsichtbar werden, vollständig.« Das Pech legte sich über Öd und drohte ihn zu ersticken. Es war warm, eigentlich angenehm. Aber als es abzukühlen begann, wurde es enger. Sein ganzer Körper fühlte sich eingeschnürt an. Er konnte spüren, wie das Pech in seine Poren drang, wie es Teil von ihm wurde, und er kam wieder zu Atem. Die Perfekte hingegen zeigten keine Reaktion. Dennoch bemerkte Öd etwas Seltsames. Das Pech schien an ihnen anders auszusehen, wie polierte Obsidian, während es auf seinem eigenen Körper stumpf blieb. »Es ist Zeit«, sagte Gilabert schließlich. Der Ausgang ist dort. Er deutete auf eine niedrige Öffnung in der Wand, die kaum sichtbar war. Dahinter ist ein Schacht. Ihr müsst klettern, 50 Meter, vielleicht mehr. Am Ende ist eine Luke. Sie öffnet sich auf die Nordseite und einen Felsvorsprung. Von dort könnt ihr absteigen. Und dann? Dann lauft ihr, so schnell ihr könnt. Die Nacht wird euch beschützen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass euch jemand sieht, bleibt stehen. Das Pech absorbiert Licht. Aber wenn ihr euch zu schnell bewegt, könnte etwas von eurer Lebendigkeit durchscheinen. Öd wollte etwas sagen, wollte sich verabschieden. Aber ihm fielen keine Worte ein. Zu viel war geschehen, zu viel hatte sich verändert. Schüler Bär legte ihm eine Hand auf die Schulter. Seine Berührung war warm, die letzte menschliche Wärme, die Öd jemals wieder spüren würde. Ihr fragt immer, wohin eure Worte ziehen, wenn ihr sprecht. Jetzt wisst ihr es. Sie ziehen ins Chaos, wo sie transformiert werden. Wir werden nie verstehen, was unsere Worte wirklich anrichten, auch die weniger wichtigen. Öd nickte. Er trug den Kelch an seiner Seite in einem geflochtenen Korb. »Lasst uns gehen«, sagte er, und seine Stimme klang fremd in seinen eigenen Ohren. Sie machten sich auf in Richtung Nebel. Draußen war die Nacht mondlos und sternenklar. Öd konnte weit unten das feindliche Lager sehen. Hunderte von Feuern, 10.000 Mann, vielleicht mehr. Er konnte ihre Stimmen hören, das Lachen, das Fluchen, das Klirren von Metall. Aber sie sahen ihn nicht. Er war jetzt ein Schatten und somit ein unanfechtbarer Teil der Dunkelheit. Das Pech hatte ihn unsichtbar gemacht und die Transformation, die in ihm begonnen hatte, tat ihr Übriges. Die Perfekti kamen nach ihm, einer nach dem anderen. Sie standen schweigend um ihn herum. Im Sternenlicht konnte Öd ihre entstellten Gesichter besser erkennen. Die Transformation war weiter fortgeschritten, als er gedacht hatte. 6 von pechschwarzer Gestalt wagten sich hinaus und entkamen ungesehen, weil die Nacht sie als die ihren erkannte, ihnen anbot, von nun an Schatten zu sein, aber als Preis für immer Schatten bleiben zu müssen. Die Welt würde sie vergessen und sie würden die Welt vergessen, außer in Träumen. Die Sonne verdunkelte sich und alle Nebel wurden schwarz, während die Katara auf dem Feld des Vorgebirges brannten. 200 Seelen stiegen in den Himmel oder wohin auch immer Seelen gehen, die den Körper als Gefängnis betrachteten. Nur wenige Gewänder blähten sich auf und stießen gegen den Wind. Kein Körper zierte die Stoffe mehr, die im Hitzewald zerschmolzen. Die Reise in den Vortex hatte begonnen. Und während unten das Feuer wütete und die Inquisitoren triumphierten, zogen 6 schwarze Gestalten durch die Pyrenäen, trugen den Kelch und das Geheimnis der Perfekti mit sich. Sie sprachen nicht mehr in menschlichen Zungen. Sie waren selbst zu einem Teil jenes Rätsels geworden, das sie zu lösen versucht hatten. Manche sagen, man könnte sie noch heute sehen, in mondhellen Nächten, wie sie durch die alten Wälder ziehen. Andere behaupten, der Gral sei längst gefunden worden, aber von niemandem erkannt. Wieder andere wissen, dass der wahre Gral niemals ein Ding war, sondern ein Zustand. Jener Zustand zwischen Leben und Tod, zwischen Sprache und Stille, zwischen hier und dort. Und in den Tiefen Mont Segures, in jenem Skriptorium unter dem Fels, arbeitet vielleicht noch immer ein Schreiber an seinem Pult, notiert die Sprachen der Toten, die keine Sprachen sind, und wartet darauf, dass jemand kommt und versteht. Aber bis dahin bleibt nur die Frage, wohin ziehen unsere Worte, wenn wir sprechen? In die Ewigkeit, in den Nebel, in die Stille, die nach allen Liedern kommt.